Deutschlandfunk, Information und Musik.
Die Europawahl rückt näher und wenn dieser Wahl das Etikett Schicksalswahl angeheftet wird, dann liegt das daran, dass der Zulauf zu Populisten und EU-Gegnern ungebrochen zu sein scheint. Nach einem Populismusbarometer, das von der Bertelsmann Stiftung und dem Wissenschaftszentrum Berlin erstellt wird, ist knapp jeder dritte Wahlberechtigte in Deutschland populistisch eingestellt und die Gruppe der eindeutig unpopulistischen Wähler, die ist kleiner geworden. Was treibt den Populismus in Deutschland und in Europa? Das ist Thema einer kleinen Reihe vor der Europawahl in dieser Sendung. Und was treibt den Populismus? Das habe ich vor der Sendung den Politikwissenschaftler Jascha Munk gefragt, der in Deutschland geboren, nun in Harvard lehrt und als junger Wissenschaftler, als Mit-30er über Populismus forscht. Und Jascha Munk sieht starke Ähnlichkeiten zwischen dem Populismus, der in den USA zur Wahl Donald Trumps geführt hat, und dem Populismus, der in Europa so viel Auftrieb hat. Was ist gleich oder zumindest vergleichbar? Das habe ich ihn zum Start gefragt.
Ja, also zuerst mal ist das einfach eine Frage des wissenschaftlichen Ansatzes. Wenn man sieht, dass sehr ähnliche politische Kräfte in vielen verschiedenen Ländern der Welt Antrieb haben, ob das Donald Trump in den USA ist, jemand wie Jair Bolsonaro in Brasilien oder die vielen verschiedenen Populisten, die im gesamten Gebiet der Europäischen Union momentan so viel Zustimmung gewinnen, dann macht es Sinn, nach gemeinsamen Ursachen zu forschen. Es wäre ja seltsam, wenn diese sehr ähnlichen Entwicklungen aus vollkommen unterschiedlichen Gründen stattfinden. Und da habe ich in meiner Arbeit drei große Gemeinsamkeiten festgestellt. Das erste ist eine wirtschaftliche Frustration, dass selbst in Zeiten, wo die Wirtschaft relativ gut läuft, viele Menschen das Gefühl haben, mir geht es nicht so viel besser, wie es meinen Eltern ging, meinen Kindern wird es noch einmal schlechter gehen, und das untergräbt das Grundvertrauen in die Politik. Der zweite Grund hat zu tun mit relativ schnellen kulturellen und auch demografischen Veränderungen, mit dem Umstand, dass viele Gruppen, die in der Gesellschaft einmal dominant waren, ob es um die ethnische Mehrheit geht oder auch um Männer zum Beispiel, das Gefühl haben, dass ihr sozialer Status nicht mehr so hoch ist, wie er vor 30 oder 40 Jahren war. Und es sind gerade diese Gruppen, die in besonders großer Anzahl für die Populisten stimmen. Und drittens ist das natürlich das Internet und die sozialen Medien, die es radikaleren Stimmen und Menschen, die mit der Politik nicht besonders zufrieden sind, es viel einfacher machen, sich politisch zu organisieren.
Sie haben ein Buch geschrieben mit dem Titel Der Zerfall der Demokratie, Untertitel Wie der Populismus den Rechtsstaat bedroht. Und man muss sagen, Sie lassen den Leser sehr besorgt zurück. Sie sehen die westlichen Demokratien akut bedroht. Also man schläft nicht ruhig, wenn man Ihr Buch gelesen hat.
Schön.
Erklären Sie, weshalb sehen Sie die liberale Demokratie akut bedroht? Es sind ja Donald Trump oder Jair Bolsonaro erstmal aus Wahlen hervorgegangen. Also sie sind demokratisch gewählte Personen. Weshalb ist die liberale Demokratie akut bedroht?
Das sieht man zuerst einmal empirisch in vielen Ländern. Ob es in Venezuela ist, wo Hugo Chavez auch demokratisch gewählt worden ist Ende der 90er Jahre, aber trotzdem das demokratische System ganz klar zerstört hat. Man sieht es in Ländern wie der Türkei mit Recep Erdogan, aber man sieht es selbst im Herzen der Europäischen Union. Ich war vor kurzem für meine Recherchen in Ungarn, in der Stadt Sopron im Westen Ungarn, und war erstaunt, wie viele Menschen Angst hatten, mit mir zu sprechen, wie sehr die Medien, und ich benutze das Wort hier durchaus bewusst, schon fast gleichgestellt sind, der Regierung nur zujubeln. Das ist ein Mitgliedstaat der Europäischen Union. Wie kann das sein, dass diese gewählten Regierungen so großen Schaden anrichten? Das liegt an der Natur des Populismus. Denn der Populismus besteht für mich in der Behauptung verschiedener Politiker, dass sie und nur sie das Volk wirklich repräsentieren. Und das bedeutet, dass jede freie Meinungsäußerung, die die Regierung kritisiert, dass die politische Opposition, dass unabhängige Institutionen wie Gerichte illegitim sind. Und genau darin besteht für mich die Gefahr des Populismus. Er richtet sich auf diese Weise nicht nur gegen den Rechtsstaat, sondern irgendwann auch gegen die Institutionen, die wir brauchen, um eine demokratisch gewählte Regierung demokratisch auch wieder absetzen zu können.
Nochmal auf Europa geguckt. Bisher haben ja die Populisten, die EU-Kritiker im Europaparlament vergleichsweise wenig Einfluss, obwohl sie schon heute rund 20% der genau 751 Mandate halten. Aber das muss man ja schon sehen, sie sind ja in ihren Zielen und im Ton sehr unterschiedlich. Sie verteilen sich im Moment auch auf drei verschiedene Fraktionen. Haben Sie den Eindruck, das nähert sich aber an?
Wie sehr diese verschiedenen populistischen Kräfte miteinander kooperieren können, wird sich in den nächsten Jahren erweitern. Es gibt sicherlich große ideologische Unterschiede zwischen ihnen, sowohl in ihrem Verhältnis zu der Europäischen Union. So möchte die populistische Regierung in Italien zum Beispiel, dass die Europäische Union Flüchtlinge umverteilt. Das erklärt sich einfach, denn viele dieser Flüchtlinge kommen ja in Italien an. Während Viktor Orban, der populistische Premierminister Ungarns, das vollkommen ablehnt. Das erklärt sich einfach, denn die meisten Flüchtlinge kommen nicht in Ungarn an. Was aber wichtig ist, ist zu sehen, dass selbst Populisten, die ideologisch sehr weit voneinander entfernt sind, oft erstaunlich gut zusammenarbeiten können. Das sieht man zum Beispiel innerhalb Italien, wo die Regierung aus einer rechtspopulistischen Partei, einer zutiefst fremdenfeindlichen rechtspopulistischen Partei, der Lega, und einer eher aus dem linken politischen Milieu stammenden politischen Partei, nämlich der Fünf-Sterne-Bewegung, besteht. So ähnlich sieht man das auch in Griechenland. Warum funktioniert das? Weil diese Parteien trotz all ihrer großen ideologischen Unterschiede eine gemeinsame Feindseligkeit gegenüber der Demokratie und eine gemeinsame Feindseligkeit gegenüber den traditionellen Institutionen unseres liberalen Systems haben.
Nun gucken Sie ja auf das ganze Geschehen als Wissenschaftler aus Amerika. Sie haben auch die amerikanische Staatsbürgerschaft angenommen. Wir haben jetzt schon einen Bogen gespannt über sehr unterschiedliche Gesellschaften innerhalb Europas. Sind die Schnittmengen, die Sie sehen, die populistischen Schnittmengen auch zwischen den USA und Europa nach Ihrer Einschätzung so verblüffend ähnlich?
Das sind sie zum Teil tatsächlich. Man sieht das in den persönlichen Verbindungen, die es mittlerweile zwischen den verschiedenen populistischen Bewegungen gibt. Man sieht das am amerikanischen Botschafter in Deutschland, der seine Präferenz für die Alternative für Deutschland klar gemacht hat. Man sieht es aber auch an manchen der Lügen und manchen der Verschwörungstheorien, die populistische Kräfte in verschiedenen Ländern vorantreiben. Als ich gerade in Zentraleuropa war, habe ich zum Beispiel Theorien über den politischen Einfluss von Herrn George Soros gehört, die ich auf diese Weise auch in Teilen von Westeuropa, auch in bestimmten Sympathisantenkreisen für die AfD und auch hier in den USA gehört.
Dann sind wir bei den sozialen Medien, die Sie ja auch als Treiber für populistische Bewegungen ausmachen. Sie haben vor kurzem selber erlebt, wie problematisch Kommunikation in und mit diesen sozialen Medien, in diesen Echokammern sein kann. Sie haben im Herbst in den Tagesthemen ein Interview gegeben, das jetzt auf einschlägigen Kanälen von Verschwörungstheoretikern herumgereicht wird mit dem Spin: Harvard-Professor enthüllt, versehentlich oder nicht versehentlich, dass es den sogenannten Bevölkerungsaustausch gibt. Diese verbreitete Vorstellung in Rechtsaußenkreisen, dass es einen politisch gewollten Mechanismus gibt, um eine Mehrheitsgesellschaft untergehen zu lassen. Sie haben überhaupt nichts dergleichen gesagt, aber es reichten schon so ein paar Triggerbegriffe und schon waren Sie drin in dieser Welt. Wie gehen Sie damit um und was bewirkt das?
Ja, das ist sehr spannend. Also ich habe in diesem Tagesthemen-Interview ganz einfach gesagt, wie ich es ausführlich in meinem Buch schreibe, dass wir... Ich habe eine Art von einzigartiges Experiment führen und damit
das
meinte
war der
ich
Trigger
einfach,
dass,
das war das Trigger, genau, und damit meinte ich ganz einfach, dass viele europäische Demokratien am Ende des Zweiten Weltkriegs ethnisch sehr homogen waren, auch aufgrund der unglaublichen Verwüstung des Zweiten Weltkriegs. Und dass diese Demokratien aufgrund von Zuwanderung sich demografisch gewandelt haben und heute in Deutschland und in vielen anderen Ländern in Westeuropa zutiefst multiethnisch sind. Und für diese Verwandlung gibt es kein historisches Vorbild. Wir haben noch nicht gesehen, was mit Demokratien passiert, wenn sie ein monoethnisches Selbstverständnis hatten und langsam in eine multiethnische Gesellschaft sich verwandeln. So, das war mein Gedankenhergang. das ist dann entstellt worden von verschiedenen Leuten in der verschwörungstheoretischen Rechten, dass also ich und Frau Merkel zusammen hier ein Experiment abhalten würden und wahrscheinlich die jüdische Weltverschwörung noch dazu. Das fing an mit ein paar rechten Blogs in Deutschland, ging weiter über die Fanseiten der AfD und landete dann irgendwann in einem Profil über mich im amerikanischen Daily Stormer, einer Neonazi-Webseite. Auch daran sieht man, wie stark diese verschiedenen Milieus mittlerweile miteinander verquirlt sind. Aber ich muss meine Fans leider enttäuschen und sagen, dass ich als 36-Jähriger nicht seit 1950 zusammen mit Frau Merkel dieses Experiment leide, so leid es mir tut.
Um auf meine eingangs erwähnte Besorgnis zurückzukommen, haben da die traditionellen Kommunikationswege, die man so hat, in normalen liberalen Demokratien eine Chance?
Das ist die große Frage. Also was mich an dieser gesamten seltsamen Situation am meisten erstaunt hat, ist, dass ich dadurch festgestellt habe, wie stark wir mittlerweile eine Kontraöffentlichkeit in Deutschland haben. Mich haben neben verschiedenen wüsten Beschimpfungen und antisemitischen Verunglimpfungen auch ein paar eigentlich ganz rührende E-Mails erreicht, in denen Menschen geschrieben haben, ja, ich lese überall, sie würden dieses Experiment leiten, aber irgendwie klingt das ein bisschen seltsam. Stimmt das denn wirklich? Also das waren Leute, die durchaus rational denken, die so sehr in dieser Kontraöffentlichkeit verwurzelt sind, dass sie sozusagen die alternative Interpretation nur so für sich dachten. Daran sieht man die Kraft, die die sozialen Medien ausüben. Insofern sind die sozialen Medien da zentral und es liegt an uns allen und es liegt auch an moderateren politischen Parteien, diesen Kampf viel ernster zu nehmen und auf eine ganz andere Weise in den sozialen Netzwerken präsent.
Es sprengt nun den Rahmen eines jeden Gesprächs, aber ich will Sie trotzdem fragen. Es gehört zu den Ratschlägen, die Sie in Ihrem Buch geben, um die Demokratie zu retten, dass Sie sagen, es ist notwendig, den Glauben an die Demokratie zu erneuern. Wie kann das gehen, den Glauben an die Demokratie erneuern?
Das Erste ist, bessere Politik zu machen, den Leuten einen besseren, einen größeren Zugewinn an Lebensstandards zu garantieren und ihnen zu zeigen, dass wir für sie kämpfen. Also ein ganz konkretes Eintreten für Menschen, das sie im Alltagsleben auch spüren, ist eine Reaktion darauf. Aber die zweite Reaktion ist, dass ich optimistisch immer noch davon ausgehe, dass die große Mehrzahl der Deutschen, die große Mehrzahl der Europäer, vielleicht die Mehrzahl der Menschen in der gesamten Welt, die zwei Grundideale unseres politischen Systems weiterhin für wichtig halten. Und zwar, dass wir dadurch eine individuelle Freiheit haben, dass wir selber uns entscheiden können, was wir sagen wollen oder nicht sagen wollen, was für eine Religion wir ausüben oder auch nicht ausüben, dass wir uns gemeinsam regieren, statt all unsere politische Macht an irgendeinen Diktator oder einen Priester oder einen Imam oder einen Monarchen zu übergeben. Die beängstigenden Entwicklungen, die wir in Ländern wie Ungarn, wie der Türkei, wie Venezuela heutzutage sehen, sind ja vielleicht eine Weise, auf die wir diese Werte wieder betonen können. Denn wenn man sich ein bisschen umschaut, kann man heutzutage sehr leicht feststellen, wie einfach diese Grundwerte bedroht werden können und wie schlimm das Leben ist, wenn man diese Werte einmal verloren hat.